Ja, vielleicht haben einige von euch schon gesehen, dass wir hier ein bisschen den Raum dekoriert haben. Ein paar schönen Stickern. Hat jemand von euch schon welche gefunden? Ja, genau. Und da steht drauf, Focus Jesus. Und das ist heute auch unser Thema. Und ich bete nochmal kurz. Danke, Jesus, echt für den heutigen Gottesdienst. Danke auch jetzt für diese Predigt und wir wollen echt unseren Fokus auf dich richten. Wir wollen echt dich in den Mittelpunkt stellen und zeig uns wirklich so alle Bereiche, da wo du noch nicht in unserem Mittelpunkt bist, da wo wir dich noch nicht fokussiert haben, Gott. Und ja, ich bitte dich echt, dass du mich jetzt auch als ein Gefäß nutzt und genau, dass du jetzt einfach sprichst. Danke, dass du so gut bist, Herr. Amen. Ja, unser Thema ist Fokus Jesus und ich will uns am Anfang einfach eine Frage stellen. Oder eigentlich sind das mehrere Fragen. Und zwar, was bedeutet dir Jesus in deinem Leben? Welche Rolle hat Jesus in deinem Alltag? Ja, wir zeigen hier jetzt gleich ein Bild mit ganz vielen Lebensbereichen, die in unserem Leben wichtig sein können. So, was ist im Alltag wichtig für uns? Die Familie. Viele von euch haben vielleicht Kinder, sind selber Kinder von und leben mit ihrer Familie zusammen oder Freunde. Das ist auch, kann einen großen Teil unseres Lebens echt so, ich gehe mal hier aus dem, genau, vielleicht ein Partner, das kann echt viel Zeit in unserem Leben einnehmen. So auch Hobbys, genau, denen wir nachgehen. Dann müssen wir auch noch alle Sport machen, um gesund zu bleiben. Unsere Gesundheit kann einen großen Teil unseres Lebens einnehmen. Finanzen, dass wir echt Geld verdienen müssen, am Job, sein sollen. Oder vielleicht gehst du in die Schule, vielleicht gehst du in die Universität, wo auch immer du bist. Es gibt so viele Sachen, die uns echt in unserem Leben beschäftigen können. Und dabei können wir sehr schnell den Fokus von Jesus echt verlieren. Aber können wir uns so schnell auf andere Bereiche fokussieren. Und was sind diese Dinge, da wo du deine Gedanken echt so drauf fokussierst, wo die immer wieder an deinen Gedanken einfach so kommen, wo du immer wieder drum nachdenkst? Was sind die Sachen, da wo du deine Finanzen hinein investierst? Wofür gibst du dein Geld aus? Das kann auch so zeigen, was deine Prioritäten sind. Was sind die Sachen, da wo du deine Energie hineinsteckst, da wo du wirklich jeden Tag, vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei Stunden, was auch immer, hineinsteckst? Was sind diese Sachen, die da wirklich dir so wichtig sind, dass du deine Zeit investierst? Was erfüllt dein Herz? Was sind die Dinge, da wo, wenn du nachts im Bett liegst, über die du nachdenkst und über die du dich freust und was auch immer? Was sind die Dinge, die dir wirklich wichtig sind? Und wir haben so diese ganzen Lebensbereiche, die auch wirklich gut sind, die wichtig sind, aber dann gibt's noch Jesus. Und es kann so schnell sein, dass wir unseren Fokus von Jesus verlieren. So, was kann ein Grund dafür sein? Der erste Grund, der das sein kann, ist wirklich, dass wir uns von anderen Dingen füllen lassen als von Jesus. Dass wir zuerst zu anderen Dingen gehen, damit sie uns füllen und dann erst zu Jesus. So, stell dir vor, du gehst in ein schickes italienisches Restaurant und du siehst, wann, da gibt es so richtig tolle Steinofenpizzen und du gehst hin, der Kellner kommt, gibt dir die Karte und du siehst diese richtig tolle Pizza, wie deine Lieblingspizza, Pizza Mediterrania oder sonst was, was du auch immer dann mal bestellst. Und du bist schon voller Vorfreude, gibst deine Bestellung auf, der Kellner nimmt die Karte und er gibt dir zum Anfang einfach so zur Vorspeise, bringt er dir noch so einen Korb mit Broten, die du schon mal essen kannst ein bisschen, bevor du auf deine Pizza wartest. Und du wartest und deine Pizza kommt nicht und du wartest noch ein bisschen und du fängst an, dieses Brot zu nehmen und tolles italienisches Brot, jetzt nicht so wie hier, sondern echt richtig gutes, selbstgemachtes Brot vom Italiener und du fängst an, daran zu knabbern und es schmeckt richtig gut. Und du nimmst eine Brotscheibe, eine zweite Brotscheibe und ehe du dich versiehst, der ganze Brotkorb ist leer. Du hast den ganzen Brotkorb gegessen. Und der Kellner kommt und er bringt dir deine Pizza und du merkst, oh je, jetzt habe ich hier meine tolle Pizza vor mir. Ich habe doch jetzt schon den ganzen Brotkorb gegessen, 4, 5 Brote, was auch immer. Also ich meine, die Pizza, das ist meine Lieblingspizza, aber so doll Hunger habe ich jetzt irgendwie doch nicht mehr. So ein bisschen kann ich schon noch essen, aber ob ich die ganze Pizza schaffe, oh je. Und ihr merkt, was ich damit sagen möchte. So, es kann so schnell auch in unserem Leben passieren, dass wir irgendwie uns von anderen Dingen füllen lassen und dann am Ende gar kein Platz mehr bleibt für Jesus, dass wir am Ende gar keinen Appetit mehr haben. So, wie schnell kann das in unserem Alltag passieren? Auch in meinem Leben sehe ich das auch. Wie oft kann es passieren, dass ich irgendwie aufwache und dann weiß ich schon, okay, für die Uni muss ich heute das machen und das machen und das machen und ach, jetzt muss ich da auch schon losfahren und dann mache ich mich auf, gehe zur Uni, komme nach Hause, muss vielleicht noch die Wäsche machen, muss dann, ich habe nicht meinen eigenen Haushalt und trotzdem finde ich immer wieder Sachen, die ich den ganzen Tag machen muss. Also andere Leute, die müssen jeden Tag einkaufen gehen oder für ihre Kinder sorgen, Abendessen zubereiten und selbst ich finde, die das oft gar nicht machen muss, ich finde mich auch abends im Bett wieder und ich denke mir, okay, wo war jetzt meine Zeit mit Jesus? Ich wollte doch so viel Zeit mit Jesus verbringen und der ganze Tag ist schon vorbei. Und vielleicht kennst du das auch, dass du dann noch ein kurzes Abendgebet betest oder sagst, okay, ab morgen wird's besser, ab morgen nehme ich mir echt Zeit. Aber jetzt bin ich wirklich zu erschöpft. Jetzt muss ich auch ins Bett gehen, damit ich morgen auch wieder früh raus kann. Und ja, so oft kann es einem, wenn wir wollen, dass Jesus Raum in unserem Leben einnimmt, dass er wirklich den meisten Raum in unserem Leben einnimmt, dann kann das auch bedeuten, dass wir echt aufpassen müssen und Sachen, die uns gut tun, Sachen reduzieren müssen. So Freundschaften, Familie, Hobbys, das sind alles gute Dinge. Das können echt alles Sachen sein, die Gott dir auch gegeben hat. Ey, wir brauchen echt so solche Sachen, die unsere Seele auch erfüllen, die unseren Körper echt erfüllen. Wir müssen auch auf unseren Körper achten. Aber wir dürfen nicht diese Geschenke Gottes über denjenigen stellen, der sie uns gegeben hat. Wir dürfen unsere Prioritäten nicht irgendwie auf die Sachen geben, die er uns gegeben hat und ihn dabei vergessen. Und manchmal bedeutet das, dass wir echt reduzieren müssen, dass wir sagen, okay, dieses Brot ist lecker, aber ich möchte meine Pizza essen. Ich esse das jetzt nicht alles, sondern ich warte auf das, was wirklich wichtig ist, auf das, was mich füllen kann. So, weil diese ganzen anderen Sachen, ja, die können dich auch füllen, die können für kurze Zeit geben sie dir richtig Freude, Befriedigung, was auch immer. Aber diese Sachen, die gehen wieder. So, Jesus sagt, dass er das Brot des Lebens ist in Johannes 6. Wer von ihm isst, der wird Leben in Ewigkeit haben. Er ist die Quelle des lebendigen Wassers. Wer von ihm trinkt, der dürstet nie wieder. Und es ist so wichtig, dass wir unseren Geist wirklich füllen lassen von ihm, dass wir unseren, bevor wir unsere Seele und unseren Körper wirklich so sättigen, dass wir erstmal unseren Geist füllen, dass wir wirklich in diese Beziehung zu ihm kommen, Raum für ihn geben und genau dort einfach erfüllt werden. Und lass dir echt diesen Appetit nicht verderben, weil du deine Prioritäten woanders setzt als Jesus, weil du dich zuerst von anderen Sachen füllen lässt und dann merkst du, du hast gar keinen Appetit mehr, du hast gar keine Zeit mehr, keine Energie mehr, um auf Jesus zu schauen. Und was kann uns noch so abhalten, Jesus zu folgen oder unseren Fokus voll auf ihn zu setzen? Ablenkungen. Es gibt so Pferde, die haben ihre Augen so ziemlich ein bisschen weiter zurückversetzt und die haben eine richtig gute Weitsicht. Die können richtig gut alles sehen, was um sie herum passiert. Und Pferde, die bekommen alles mit, aber die sind auch super schreckhaft. Und jetzt zum Beispiel bei einem Pferderennen, da sieht man jetzt, kann man nicht so gut sehen, aber hier diese Scheuerklappen, die Pferden rumgemacht werden, damit sie nicht mehr in diese zur Seite schauen können, sondern ihren Fokus wirklich nach vorne stellen. Das ist so wichtig beim Rennen, weil wenn das Rennpferd rennt und es sieht irgendwas, was um sich herum passiert und es erschreckt sich, dann kann es den Reiter abwerfen, kann sich selbst und andere in Gefahr bringen. Und es ist so wichtig deshalb, dass das Pferd nach vorne schaut, seinen Fokus nach vorne hat auf das Ziel. Und wie schnell passiert das auch in unserem Leben, dass wir umherschauen, dass wir gucken, okay, was haben jetzt die anderen, was hat Martha, was passiert bei denen im Leben und wie kann Gott, hat Gott die gesegnet? Und so oft passiert es mir selber auch, dass ich darauf schaue, was andere Leute machen oder es muss nicht mal auf andere Leute sein. Es kann auch manchmal echt der Lärm und die Hektik unserer Zeit sein. Und wir lassen uns davon so einnehmen und unsere Gedanken, die gehen die ganze Zeit darum, okay, wie geht's weiter und was kann ich machen, bin ich sicher, wie wird meine Zukunft aussehen, und das kann in uns echt so ganz viele Sorgen sehen, so ganz viel auch Missgunst oder da, wo wir auch sagen können, hey Gott, warum passiert das alles? Und es kann uns echt ablenken, es kann uns echt unseren Fokus von Jesus auf diese anderen Sachen legen. Und genau, ich glaube, so wie dieses Pferd echt so diese Scheuklappen auch so braucht, um seinen Fokus nach vorne zu setzen, so brauchen wir auch manchmal in unserem Leben Scheuklappen. So brauchen wir auch manchmal echt so Sachen, die uns helfen, dass wir unseren Fokus nicht auf die Welt setzen, nicht auf das, was um uns herum passiert, auf das, was die anderen machen, sondern auf Jesus allein. Und ja, wie kann das aussehen? Ich weiß nicht, wie das bei dir persönlich ist, was bei dir die Sachen sind, die dich ablenken oder dir viel Zeit rauben. So, vielleicht bedeutet das, wenn du irgendwie ein Hobby hast, was du echt, wo du merkst, ja, da machst du echt viel zu viel Zeit und irgendwie in deinen Gedanken, das bewegt dich die ganze Zeit, raubt dir so viel Energie, dass du an nichts mehr anderes denken kannst, dass du lieber dieses Hobby ausführst, als irgendwie Zeit mit Gott zu verbringen. Dann ist es vielleicht Zeit, dass du das Hobby ein bisschen reduzierst, dass du vielleicht eine Pause machst für eine Zeit, um erstmal irgendwie deine Prioritäten zu klären, um erstmal deine Beziehung mit Jesus zu klären und dann wieder vielleicht zurückgreifst. Oder wenn du merkst, okay, du bist den ganzen Tag am Smartphone, eigentlich verbringst du viel mehr Zeit am Handy und immer wenn du deine Bildschirmzeit siehst, dann erschreckst du dich. Vielleicht bedeutet das echt, dass es Zeit ist, dass du irgendwie Sachen löschst, die irgendwie deine Zeit unnötig stehlen, oder dass du dir ein Limit machst, wie lange du ins Internet gehen kannst. Genau. So, ich habe das bei mir auch voll gemerkt, so Instagram musste ich total löschen, weil ich voll gemerkt habe, hey, das lenkt mich so ab und irgendwie, es macht mich auch nicht mal glücklich, da zu sehen, wie die alle, irgendwie denke ich darüber nach, was die alle haben, und ich bin so froh, dass ich das gelöscht habe und genau, habe dadurch echt nichts verpasst. Und ja, vielleicht bedeutet das auch so, dass du dich auch demütigen musst, und wenn dir echt nichts einfällt, vielleicht hast du echt einen Freund oder einen guten Mentor, irgendeinen geistigen Leiter, auf den du aufsiehst, und wo du weißt, hey, die Person, die geht voll mit Gott, dass du diese Person fragst, was denkst du denn, was in meinem Leben Ablenkungen sein können? Was denkst du denn, was ich vielleicht reduzieren kann, um meinen Fokus wieder voll auf Jesus zu richten? Und genau, wir hatten jetzt das mit dem Rennpferd. Und auch Paulus beschreibt unser Leben voll mit so einem Rennen, da wo wir genau unser Ziel so voll nach Jesus ausrichten müssen. Und das steht in Philipper 3, die Verse 12 bis 14. Da beschreibt er auch so über diesen geistlichen Weg und da schreibt er, dabei ist mir klar, dass ich dieses alles noch nicht lange nicht erreicht habe und noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat Gott uns durch Jesus Christus berufen. Und ich finde das so cool, dieses, er sagt, ich möchte alles ablegen, was mich davon hindert, diesen Lauf zu laufen, diesen Siegespreis zu bekommen. Und so ein Marathonläufer, wenn der weiß, dass er einen Marathon läuft, der wird nichts mit sich mitschleppen, was ihn an diesem Lauf hindern wird, was ihn irgendwie abhalten wird. Der wird sich das genau überlegt haben. Und so ist es, glaube ich, auch bei uns, dass wir uns echt Zeit auch nehmen müssen, um zu überlegen, hey, was sind die Sachen, die wirklich wichtig sind, die mich bei diesem Lauf wirklich so mir gut tun, die ich wirklich brauche, und was sind Sachen, die ich hinter mir lassen kann.
Danke, Lara. Und so, ja, sehr gut. Und so jünger zu sein, wenn wir sagen, okay, wir sind Christ, wir folgen Jesus, dann vergleichen wir das mal mit diesem Jüngersein, ist halt nicht einfach so eine Entscheidung, die ich getroffen habe in meinem Leben, dass ich Christ bin und das bringt mich in die Ewigkeit, sondern es ist dieser tägliche Lauf mit dem Herrn. Ja, also die Jünger, die sind mit Jesus gelaufen, die sind ihm gefolgt, haben alles stehen und liegen lassen und sind ihm Tag für Tag nicht von der Seite gewichen. Und diese Nachfolge oder diese Jüngerschaft, das ist es, was wir wollen. Wir wollen uns von ihm verändern lassen in sein Ebenbild. Wir wollen uns von ihm gebrauchen lassen, dass er uns gebrauchen kann für seine Herrlichkeit. Und diese Aufgabe von dem all dem, was dann Jesus hat gesagt, hey, wer mir nachfolgt, der verleugne sich vollständig selbst. Der verleugne sich ganz, dann folge mir nach. Und das heißt nicht mehr meine eigenen Leben, meine eigenen Ansichten, meine Wünsche, was ich erreichen will im Leben, sondern Jesus ist mein Ziel, dem eifer ich nach. Und alles andere steht hinten an. Und er soll echt so diesen vollen Prozentsatz haben in meinem Leben. Alles andere soll hinten dran haben. Und wir wollen aber auch darauf achten, dass wir dann nicht in so eine Falle tappen, von wo wir Jesus einfach nur wieder einen weiteren Raum geben in diesem Kasten, wo er sagt, okay, wir haben hier diese ganzen Bereiche und Jesus ist ein wichtiger Bereich davon. Wo wir wieder einfach nur eine weitere Schublade unseres Lebens haben, wo wir wir wollen die auch gut erfüllen, ne? Alle anderen Aufgaben, wir wollen auch ein guter Christ sein, wir wollen zum Gottesdienst kommen, wir wollen jeden Morgen unsere Zeit haben mit dem Herrn, wir wollen auch unsere Gebetszeit haben mit dem Herrn, wir wollen das alles gut machen, wir wollen im Lobpreis voll und ganz reingehen, aber trotzdem ist es so abgekapselter Bereich von allem und das ist irgendwie diese, also eine Art von Religion, die wir leben, ein Bereich unseres Lebens, den wir wirklich gut machen wollen, hält uns manchmal auch davon ab, uns voll und ganz von ihm verändern zu lassen. Weil Religion sagt immer, hey, alles, was du tust, rechtfertigt dich, du machst das gut und lässt eigentlich gar nicht wirklich Veränderung zu, dass wir den Heiligen Geist fragen, hey, was ist es wirklich, was du willst? Leg deinen Finger drauf und ich geb's dir. Und dazu wollen wir jetzt nochmal kurz ein Anspiel auch sehen. Aus der Bibel. Ein kurzes Theaterstück.
Kommt, meine Jünger.
Lehrer, ich habe eine Frage.
Ja.
Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben?
Du kennst doch die Gebote. Befolge sie. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht Ehe brechen. Gehorche Vater und Mutter.
Ja, die kenne ich und die befolge ich schon seit Kindheit an. Aber was soll ich denn sonst noch tun?
Dann fehlt dir noch eins. Verkaufe alles, was du hast. Gebe das Geld an die Armen und du wirst Schätze im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach.
Alles.
Es ist so schwer, für die Reichen in den Himmel zu kommen.
Diese Geschichte, die steht in drei Evangelien drin und dieser Mann, dieser reiche Jüngling, wie der heißt, steht auch noch drin. Das war ein führender Jude. Das war ein führender, vorbildlicher Jude. Einer, der seine Religion seit Kind auf an befolgt hat. Und trotzdem hat er das Eigentliche verpasst. Welchen Preis hat dieser Mann schon gezahlt? Welchen Preis hat er schon gezahlt? Wie viel Zeit hat er schon investiert? Von seinem ganzen Wesen sich schon angepasst an diese Religion? Aber das Eigentliche hat er verpasst. Jesus kam daher, hat gesagt, hey, folg mir nach, das ist es, worum es geht. Und er hat gemerkt, er konnte diesen Preis nicht zahlen, all sein Geld noch herzugeben und hat das Eigentliche gezahlt. Aber dieser Preis, nach dem wir uns ausstrecken, ist es, ihm ganz ähnlich zu werden, ihm ganz zu folgen, von ihm uns ganz verändern zu lassen. Voll und ganz, er sein Reich durch uns bauen kann, ihm zu folgen, das ist der Preis, nachdem wir uns ausstrecken wollen. Und die Bibelstelle, die steht zum Beispiel in Lukas 18. Und dann haben die Jünger ihn halt gefragt, hey, wir sind dir gefolgt, wir haben alles aufgegeben. Und Jesus antwortet ihnen, ich schlag's kurz auf. Es ist niemand, der Haus, Eltern, Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht vielfältig wieder empfangen wird in dieser Zeit und in der zukünftigen Zeit das ewige Leben. Alles, was wir Gott geben, bringt Segen hervor. Und es ist nichts, was wir irgendwie hinter uns lassen, was nicht vielfältig. Jesus sagt ihnen, da ist ein Preis, der höher ist als all das andere. Der eigentlich, du denkst vielleicht, es kostet so viel, Jesus zu folgen, aber eigentlich kostet's, verpasst du das Eigentliche, diesen Segen, der ausgeht, wenn wir ihn auf Nummer 1 setzen. Ja. Ja, Jesus, wir wollen echt unseren Blick auf dich richten. Und es ist gut, ein gesegnetes Leben zu haben. Es ist gut, in allem Ding, ja, gesegnet zu sein. Aber dieser Segen geht von dir aus, wenn wir dich an Nummer 1 denken. Dann kommt wahrer Segen hervor. Und dann, ja, wir wollen echt diesen Anteil auch an dieser Herrlichkeit haben, den du versprichst. Okay, zum Schluss hören wir noch was von Laura.
Ja, wir haben jetzt ganz viel gehört über die äußeren Umstände, die, ja, die es in unserem Leben gibt und die uns vielleicht auch von hundertprozentiger Nachfolge abhalten, aber auch über den Preis, über die Belohnung. Was ist, wenn wir Jesus zu 100% nachfolgen? Und jetzt schauen wir uns noch drei Personen aus der Bibel an. Die erste Person ist der Adam. Und der Adam, der erste Mensch auf der Erde, in Gemeinschaft mit Gott jeden Tag. Gott hat einen Garten für ihn gemacht, in dem er gelebt hat und dann damit die Gemeinschaft hatte. Also ich finde es ziemlich cool. Und ich denke, die Gemeinschaft dort war super intensiv. Und jeden Tag waren sie gemeinsam in diesem Garten. Und dann, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich alle, kam der Punkt, an dem er die verbotene Frucht gegessen hat. Und in dem Moment, als er die Frucht gegessen hat und erkannt hat, dass er nackt ist, hat er sich geschämt. Und er hat sich gemeinsam mit Eva, haben sie sich solche provisorische Kleidung irgendwie gemacht und geguckt, dass sie sich verstecken und dass sie sich irgendwie, sie haben sich so unwohl gefühlt und er wollte sich verstecken. Und als Gott dann wieder durch den Garten gewandelt ist, hat er nach Adam gesucht. Adam war nicht da wie jeden Tag und hat sich gefreut, mit ihm zu reden und Gemeinschaft zu haben, sondern er hat sich versteckt. Und manchmal ist es vielleicht auch bei uns so, dass wir voller Scham sind, voller Enttäuschung und dass es Dinge gibt, die uns dazu bringen, uns vor Gott zu verstecken. Wir fühlen uns nicht wohl, wir denken vielleicht, boah, Gott ist so heilig, ich kann jetzt nicht mit dem, was ich gemacht habe, kann ich nicht zu Gott kommen. Und das hält uns dann am Ende davon ab, zu Gott zu kommen. Und eine weitere Person in der Bibel, das war der Kain. Das war der Sohn vom Adam und der hatte ein Problem. Der war nämlich neidisch auf seinen Bruder. Und dieser Neid ist so gewachsen und in seinem Herzen war so viel Hass, dass er damit eigentlich hätte zu Gott gehen müssen. Und wir schauen uns jetzt mal kurz eine Bibelstelle an. Das ist der 1. Mose 6, 4, Vers 6. Da steht, warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden, fragte ihn der Herr. In der anderen Übersetzung steht, dass er seinen Blick auf Jesus, auf Gott richten soll. Gott fragt ihn, warum bist du so grimmig und zornig? Im Prinzip, warum schaust du mich nicht an? Steht noch in der anderen Übersetzung. Und Kain hatte zwei Möglichkeiten. Die erste ist, er geht in Gottes Gegenwart, er sagt Gott, okay, deshalb bin ich zornig und deshalb bin ich grimmig und das finde ich doof und er redet mit ihm drüber. Oder er schaut nicht auf zu Gott, schaut wieder auf sich selbst und kümmert sich um seine eigenen Sachen und lässt den Hass weiter in sich brodeln. Und das ist die Option, die er gewählt hat. Er hat nicht zu Gott geschaut, sondern er hat auf sich geschaut. Und das hat am Ende dazu geführt, dass er vor lauter Hass seinen eigenen Bruder getötet hat. Ihr seht, wenn man von Gott wegschaut und auf sich und auf seine Gefühle, dann hat das kein gutes Ende. Es hat einfach keine guten Früchte. Und deshalb ist es super wichtig, dass wir uns immer wieder vor Gott demütigen und im Prinzip nackig zu ihm kommen, dass wir sagen, okay Gott, du siehst mich, wie ich bin. Du siehst auch die Teile, die ich nicht mag. Aber ich komme zu dir, weil ich mich verändern lassen möchte, weil in Gottes Gegenwart Veränderung ist. Und jetzt haben wir noch ein drittes Beispiel, diesmal ein positives. Das ist der David. Hier seht ihr den David in einer der berühmtesten Geschichten, würde ich behaupten. Er tanzt nackt vor Gott. Zur Ehre Gottes hat er nackt getanzt vom Volk. Also das nenne ich Mut. Also ich habe diesen Mut nicht. Und er hat es zur Ehre Gottes gemacht. Und David wird auch ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt, weil er in seinen Verfehlungen zu Gott gegangen ist. Er hat es nicht in sich reingefressen, er ist nicht bei sich geblieben, sondern er ist zu Gott gegangen. Und David, der war jetzt nicht so, dass er keine Fehler hatte, ne? David hat Ehebruch begangen und als Reaktion daraufhin einen Mord in Auftrag gegeben. Und in dieser Situation hat er auch wieder diese Entscheidung, okay, er hat erkannt, ich habe was richtig Schlimmes gemacht. Ich habe es richtig verbockt. Und er hatte wieder die Möglichkeit, gehe ich zu Gott hin, gehe ich in Gottes Gegenwart, rede mit ihm drüber, lass mich verändern, oder bleibe ich in diesem Gefühl, in diesen Gedanken und in diesem Schlechten und schaue auf mich. Und David hat sich dafür entschieden, dass er in Gottes Gegenwart geht. Er hat Buße getan und hat mit Gott geredet, hat sich in seine Gegenwart begeben und das hat sein Herz verändert. Wenn wir in Gottes Gegenwart gehen, dann verändert das unsere Herzen. Und deshalb ist es super wichtig, dass wir das auch machen. Und versteht mich nicht falsch, es klingt jetzt vielleicht super easy, aber wir leben alle in der Welt und mir geht es genauso wie euch, dass es super viele Sachen gibt, die uns anfechten, wo wir irgendwie ja auch beeinflusst werden. Bei mir ist es zum Beispiel voll krass in der Uni. Da ist so eine andere Atmosphäre, da sprechen die Leute über andere Sachen, andere Maßstäbe und großem Ganzen einfach ja nicht göttlich. Und wenn ich dann auf dem Heimweg in der S-Bahn sitze, dann fangen die Gedanken an zu rattern. Dann ist es, okay, keine Ahnung, ist es jetzt wirklich so richtig? Oder was meinte die damit? Oder Gott, hey, ich verstehe das nicht. Und die Gedanken fangen an zu rattern und oft nach ein paar Minuten gehen sie absolut ins Negative. Ich denke negative Sachen und es wird immer mehr und ich sitze in der S-Bahn, das ist auch nicht so die allerangenehmste Atmosphäre meistens. Und es wird immer schlechter und schlechter. Die Gedanken, sie spinnen sich weiter und spinnen sich weiter. Und zwei Sachen habe ich in dieser Situation schon ausprobiert. Nummer eins, ich denke einfach die ganze Zeit weiter, bis ich zu Hause ankomme, aus der S-Bahn aussteige und denke, oh, was war denn das für ein Tag? Oder ich komme an den Punkt, wo ich sage, okay Gott, jetzt ist genug, erneuere du bitte meine Gedanken. Ich will jetzt nicht da weiter drüber nachdenken. Die Gefühle, das, auch wenn ich mich jetzt schlecht fühle, bitte erneuere du jetzt meine Gedanken. Dann mache ich vielleicht Lobpreis an oder so, schaue aus dem Fenster und wenn ich aussteige, denke ich, boah, Gott, die Natur beim Vorbeifahren in der S-Bahn war echt schön. Es ist toll, dass ich eine Uni habe. Danke, dass ich ein Fahrrad habe, mit dem ich nach Hause fahren kann und nicht noch eine halbe Stunde laufen muss. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Wenn wir zu Gott gehen und sagen, erneuere meine Gedanken, erneuere meine Gefühle oder hilf mir, mit meinen Gefühlen umzugehen, dann macht er das. Dann ist das zuverlässig. Und deshalb ist das super wichtig, dass wir das immer wieder machen, uns unsere Gedanken von Gott erneuern lassen. Und dann lesen wir noch zusammen Psalm 34, Vers 6. Da steht, wer zum Herrn aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Das ist doch eine coole Aussage, oder? Wenn wir zu Gott aufschauen, dann wird unser Vertrauen nie enttäuscht und wir werden vor Freude strahlen. Das ist doch, vor Freude strahlen und Vertrauen nie enttäuscht, das ist doch super, oder? Also, was ist das, was wir dafür tun müssen? Wir müssen zu Gott aufschauen. Bedeutet, jedes Mal, wenn wir schlechte Gefühle haben, wenn wir von Gedanken bedrängt werden, zieh einen Schlussstrich, versuch es und sag, Gott, ich bin jetzt schwach, das sind meine schlechten Gedanken und Gefühle, aber du bist mein Gott und ich schaue jetzt auf dich, bitte hilf mir. Und dann wird er das tun. Und wenn wir mit der wahren Quelle, also Jesus, verbunden sind, dann wird dieses Versprechen, das ist ein Versprechen an uns und das wird nicht einfach, er bricht es nicht. Wenn wir mit ihm verbunden sind, dann ist es einfach viel, viel leichter, diesen ganzen Alltag dieser Welt dem ja einfach entgegenzutreten. Und deshalb müssen wir uns im Alltag immer wieder auf ihn ausrichten. Und jetzt lesen wir noch einen Bibelvers, den Kolosser 3. Ist ein bisschen längerer, 1 bis 4. Da steht, wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben, aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben auferweckt.
auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich will das. Ich will an Gottes Herrlichkeit Anteil haben. Und deshalb lasst uns wirklich versuchen, in unserem Alltag uns auf Jesus zu fokussieren. Es ist nicht immer leicht, steht auch nicht in der Bibel, dass es immer nur happy-clappy wird. Aber wir haben eine Hilfe. Wir wissen, wie wir es machen müssen. Wenn wir zu Gott gehen, wird er uns nicht enttäuschen. Er wird unsere Herzen verändern und wir erleben, wie er bei uns ist.
Okay, wir sind relativ am Ende angekommen vom Gottesdienst. Lass uns nochmal aufstehen und das Ganze einfach in ein Gebet verwandeln. Gott, in dieser Welt, wo alles nach unserer Aufmerksamkeit lechzt, die Werbung, die Menschen, alles strömt danach, unsere Aufmerksamkeit zu erfassen, wollen wir echt unseren Blick nach oben richten. Unabhängig unserer Gedanken und Gefühle bist du derjenige, der diese Welt regiert. Und du möchtest, dass wir mit dir regieren. Und das können wir nur, wenn wir erfüllt sind von deinen Gedanken und deinen Gefühlen. Und wir wollen Anteil haben an dem, was du tust. Und ich bitte dich, Gott, dass du uns echt unser Wesen immer mehr ergreifst, Heiliger Geist, mit Hunger in deine Gegenwart zu kommen. Mit Erinnerungen, unseren Gedanken, egal in welchem Umfeld wir gerade sind. Leg deinen Finger her auf die Dinge, die uns noch abhalten. Wir wollen nicht am Ende unseres Lebens im Himmel stehen und merken, oh Mann, wir haben den Jackpot, wir haben dich verpasst, wir haben den eigentlichen Preis verpasst. Jesus, du bist der Preis. Du sollst wirklich voll und ganz unser Leben einnehmen. Wir wollen unserem Leben zum Sieg führen in dir und echt alles geben darauf hin. Danke, Herr, dass du das bewirkst. Du bist der Anfänger und Vollender, die auf ihn schauen. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Herr. Danke, Herr, dass du das bewirkst in uns. Dass du uns ergreifst. Und es ist nichts Menschliches, wie diese Religion, wie dieser Jüngling, sondern es ist das Göttliche, was du bewirkst, Herr. Weil wir wollen dich im Fokus stellen. Amen.